Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ralf Bollmann, stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft und Korrespondent für Wirtschaftspolitik in Berlin für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Hallo Herr Bollmann, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Frau Münkel, hallo, ich grüße Sie.
Hatten Sie heute schon was in Ihrem Nikolausschuh, Herr Bollmann?
Nein, hatte ich nicht.
Dann habe ich ja
nicht
das
zu unseren Traditionen.
Ja. Okay, also auch nicht geputzt. Ich habe nicht geputzt, hatte trotzdem
was
drin.
Vielleicht lag es daran, dass ich nicht geputzt
habe. Das kann natürlich sein, aber ich habe was für Sie. Sie finden hier vor sich ein kleines Päckchen mit einem kleinen Nikolaus drauf. Das dürfen Sie jetzt mal aufmachen. Also vielleicht der Ersatz für den nicht gefüllten Schuh.
Ich sehe schon, selbst gemalt. Haben Sie das gemalt?
Ja.
Oh, wow. Für die Hörer vielleicht, die es nicht sehen können, das ist dann auch noch die Mütze. Ist noch rot ausgemalt mit einem Filzstift. Ganz liebevoll gemacht. Und es gibt, es gibt Lebkuchen. Nürnberger Lebkuchen mit kontrollierter Herkunftsbezeichnung.
Ja, das ist wichtig, weil die dürfen ja nur Nürnberger Lebkuchen heißen, genau, wenn sie von dort kommen.
Ich bin ein großer Fan dieser kontrollierten Herkunftsbezeichnung, obwohl das ja eigentlich eher was ist, was aus den romanischen Ländern kommt. Ich hatte ja Französisch als erste Fremdsprache in der Schule, habe in Italien studiert und diese Neigung, alles zu klassifizieren und zu sortieren, die ist ja den romanischen Ländern, insbesondere den Franzosen sehr einig, die ja auch ihre Departements zum Beispiel durchnummerieren und solche Geschichten, das kennen wir ja gar nicht. Stellen Sie sich mal vor, Bad Tölz ist Landkreis Nummer 83 oder sowas, sowas gibt es ja nicht bei uns.
Für uns sind eher diese Postleitzahlen und wenn Sie aber diese Klassifizierung mögen Sie auch die Lebkuchen?
Ja, ich hatte tatsächlich früher eine lange Phase als Kind, wo ich die nicht so mochte. Das lag aber auch daran, dass da mehr so damals diese ganz trockenen üblich waren. Und ich glaube, heutzutage, die sind ja auch schön eingeschweißt hier, die werden wahrscheinlich schön saftig sein.
Dann erlaube ich Ihnen hiermit ausdrücklich in dieser Sendung oder in der halben Stunde Podcast Lebkuchen zu essen. Aber wir wollen natürlich nicht nur essen, sondern auch die Themen dieses Nikolaustages aus dem Sack holen. Ich freue mich drauf. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich ordne die Themen dieses Tages gemeinsam mit Ralf Bollmann. Er ist Korrespondent für Wirtschaftspolitik für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und er ist heute Mittag mein Gast, um diese Themen eben gemeinsam zu sortieren, aus dem Nikolaussack zu packen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht momentan von Krankenhäusern, als seien sie sein Patient. Und das sind sie ja eigentlich auch. Er sagt permanent, es ginge ihnen gar nicht gut. Das hat er auch heute Morgen im Deutschlandfunk nochmal wiederholt. Lauterbach hat heute Vormittag seine Pläne vorgestellt, um diesem Patienten zu helfen. Er will die Finanzierung von Krankenhäusern reformieren, um eben den Patienten dann wieder gesünder zu machen. Und er hat zum Beispiel das hier vor.
Was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird, kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen. Also man wird nicht so behandelt, wie es der Klinik Gewinn macht, sondern wie es medizinisch notwendig ist. Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie.
Er bezeichnet das auch als Revolution, dass die Medizin wieder im Vordergrund ist. Ist das eine, Ralf Bollmann?
Ja, was heißt Revolution? Sagen wir mal so, im deutschen Gesundheitssystem liegt einiges im Argen. Vorgestern oder so habe ich im Radio ein Interview gehört mit dem Chef vom Verband der Kinderärzte, der Lauterbach versuchte, als kalten Neoliberalen hinzustellen. In der Tat geht es ja, insofern war das mit der Ökonomie und private Ökonomie abschaffen. Ich glaube, das ist nicht ganz das, was sozusagen Lauterbach verkörpert. Er verkörpert ja schon eigentlich ein sparsames Medizinsystem. Viel Geld hilft nicht viel in der Medizin. Wir leiden in Deutschland ja eher an Über- und Fehlversorgung, Behandlungen, die mehrfach gemacht werden, Ärzte, die nichts voneinander wissen, was der andere Arzt macht und in der Tat auch zum Teil Behandlungen, die nur aus ökonomischen Gründen vom Arzt gemacht werden, obwohl sie dem Patienten nicht helfen, sondern vielleicht sogar eher schaden. Das kommt alles vor. Wir haben in Deutschland ein relativ teures Gesundheitssystem mit einem relativ schlechten Output. Ich finde ja, es wird immer so gesagt, also während der Corona-Zeit und so, gab es dann immer wieder Leute, die gesagt haben, wow, was für ein tolles Gesundheitssystem mit vielen Intensivbetten zum Beispiel. Ja, Pustekuchen. Ich meine, die Länder, die viel weniger Intensivbetten haben, hatten zum Teil eine deutlich geringere Sterblichkeit bei Corona. Das ist eben nicht so, dass man damit mit Quantität viel erreicht.
Und ich kann das auch mit Zahlen untermauern. Ich hatte vorhin mal nachgeguckt und war tatsächlich irritiert, weil im EU-Vergleich ist Deutschland ganz vorne bei den Gesundheitsausgaben. Mhm. Also 2020 sind 12,8% des Bruttoinlandsprodukts für das Gesundheitssystem ausgegeben worden. Danach kommt Frankreich mit 12,2% und an letzter Stelle steht Luxemburg mit nur 5,8%. Mhm. Also das Geld ist ja eigentlich da. Aber würden Sie sagen, jetzt Lauterbach geht es ja drum, diese Fallpauschalen, die es gibt, ein bisschen abzumildern. Mhm. Also vielleicht für alle, die es nicht direkt im Kopf haben. Dieses Fallpauschalensystem bedeutet ja, dass ein Patient kommt und man pro Patient, pro Behandlung sozusagen Geld bekommt als Krankenhaus, runtergebrochen. Und Lauterbach möchte das zwar im Kern erhalten, aber nur noch, das soll nur noch ein Teil der Finanzierung ausmachen. Neu ist dann diese sogenannte Vorhaltekomponente, also bestimmte Leistungen sollen dann von Kliniken vorgehalten werden, falls sie dann gebraucht werden, und auch dafür soll die Klinik Geld bekommen. Also so soll der Anreiz eben dann weg sein, so viele wie möglich hintereinander durchzuschleusen oder eben auch Behandlungen durchzuführen, wie Sie es ja gerade angesprochen haben, die dann gar nicht nötig sind. Würden Sie, das war jetzt eine lange Erklärung, aber ich glaube nötig, damit auch alle uns folgen können, würden Sie sagen, das ist jetzt, wenn wir das so runterbrechen, wirklich eine Revolution? Also diese Abmilderung der Fallpauschalen?
Also ich finde es am Ende fast noch ein bisschen halbherzig. Ich glaube, dass man mit diesem finanziellen Anreiz alleine noch nicht weiterkommt. Aber die Sache hat ja noch zwei andere Komponenten, von denen ich die eine richtig, die andere etwas problematisch finde. Die ich richtig finde, ist zu sagen, bestimmte spezialisierte Behandlungen dürfen auch nur noch an Krankenhäusern durchgeführt werden, die da eine gewisse Routine haben und wo die Qualität gesichert ist. Und das kann nicht mehr jedes Provinzkrankenhaus irgendeine anspruchsvolle Operation durchführen, die sie nur zweimal im Jahr machen und die dann in vielen Fällen schief geht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist nicht populär, weil natürlich viele Leute denken, das müsste jetzt auch irgendwie wohnortnah sein und so.
Klar, für eine Geburt oder so will ich nicht unbedingt ein paar Stunden.
Ja gut, wir reden ja hier zum Teil auch, also beispielsweise bei Krebsbehandlungen, sehr spezialisierten Krebsbehandlungen, das sind ja auch Sachen, wo es jetzt anders als bei Notfällen nicht auf Stunden oder Minuten ankommt. Da kann ich ja schon auch mal in ein größeres, in die nächste größere Stadt oder in die nächste Großstadt in ein spezialisiertes Zentrum fahren. Das, was ich ein bisschen problematischer finde und wo ich Lauterbach auch früher anders verstanden habe, ist, dass es ja jetzt auch offensichtlich über diese Pauschale für sozusagen das Bereithalten der Leistungen auch relativ viel Geld für die ganz kleinen Krankenhäuser geben soll. Ich glaube, da ist schon so ein bisschen antizipiert der Widerstand der Bundesländer und der Kommunen und Landkreise und so weiter, der dann kommen wird, dass man da schon so eine Komponente eingebaut hat. Das halte ich für ein bisschen schwierig. Wir haben zwar gerade eben schon gesagt, wohnortnahe Versorgung und bei echten Notfällen, ich weiß nicht, Herzinfarktversorgung, Stroke-Units und so weiter, aber es ist halt tatsächlich so, dass es in Deutschland viel zu viele Krankenhausaufenthalte gibt, viel mehr als in anderen Ländern. Und ich glaube, da kommt man nicht von runter, wenn man weiterhin diese extrem vielen Klein- und Kleinstkrankenhäuser erhält, die jetzt zum Teil auch missbraucht werden für Dinge, für die sie nicht da sind. Also dass zum Beispiel alte Leute, die vielleicht keine Angehörigen haben, die sich um sie kümmern können, statt einen Kurzzeitpflegeplatz oder sowas, dann wochenlang im Krankenhaus liegen und zu horrenden Kosten natürlich für das Gesundheitssystem. Und ob es für die Betroffenen gut ist, ist ja auch nochmal sehr die Frage. Also da würde ich ein großes Fragezeichen machen.
Obwohl das, was Sie da jetzt sagen, für mich eher nach noch einer größeren Durchökonomisierung klingt. Also eigentlich ist ja das, was Karl Lauterbach will, weg von diesem komplett durchkapitalisierten Gesundheitssystem. Aber wenn man eben sagt, die Klinik lohnt sich da nicht, die passt da nicht hin, streiche ich, müssen die Leute halt fahren, dann ist das ja eher noch eine größere Kapitalisierung.
Naja, das ist eben schwierig. Also im Moment sind die Anreizsysteme ja so wie auf anderen Märkten im Grunde auch. Es lohnt sich, möglichst viel zu machen. Also keine Ahnung. Eine Schokoladenfabrik möchte möglichst viel Tafeln Schokolade verkaufen. Eine chirurgische Abteilung am Krankenhaus möchte möglichst viel operieren. Das haben wir jetzt gesehen, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber eine Ökonomisierung im Sinne von Effizienzsteigerung, dass man sagt, wir wollen einen besseren Output des Gesundheitssystems für weniger Geld. Ich glaube, das ist das, was nötig ist. Ich meine, wenn man sich andere westeuropäische Länder anguckt mit zum Teil einer wesentlich höheren Lebenserwartung, dann sieht man das ja teilweise. Also man muss immer ein bisschen natürlich andere Umstände berücksichtigen. Die Mittelmeerländer haben auch deshalb eine höhere Lebenserwartung, weil sie ein wärmeres Klima haben, weil die Ernährung gesünder ist und so weiter. Alles richtig. Aber es liegt eben auch zum Teil, so komisch das klingt, an schlankeren Strukturen im Gesundheitssystem, die letztlich dann möglicherweise sogar einen besseren Output haben als dieses deutsche Durcheinander. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil das jetzt heute nicht Thema der Pressekonferenz war, ist natürlich auch diese ambulante Versorgung mit den niedergelassenen Ärzten, die einmal ihre Approbation haben und dann, ich glaube, es gibt inzwischen so pro forma Fortbildungsverpflichtungen oder so, aber im Grunde wurschtelt jeder dann nach dem Abschluss der Ausbildung 30, 40 Jahre nach eigenem Gusto vor sich hin mit zum Teil, ich glaube, da kann jeder in Deutschland auch Geschichten davon erzählen, von niedergelassenen Ärzten, die irgendwelche obskuren Privattheorien vertreten und nach denen dann behandeln. Und ich glaube, da, also in die Richtung, wie die Diskussion ja geht, medizinische Versorgungszentren, doch eine gewisse Professionalisierung, was viele Ärzte ja auch selber wollen. Angestelltenverhältnis mit festen Arbeitszeiten. Viele wollen ja gar nicht mehr dieses niedergelassene mit den unkalkulierbaren Arbeitszeiten und so weiter. Also ich glaube, in die Richtung müsste man dann auch im ambulanten Bereich diskutieren.
Sie haben die Pressekonferenz verfolgt und natürlich dann auch Karl Lauterbach beobachtet. Mich würde da interessieren, wie Sie ihn wahrgenommen haben. Also es war auch Thema zum Beispiel, dass die SPD mit an der Regierung beteiligt war, als die Fallpauschalen zum Beispiel eingeführt wurden. Er hat auch selbstkritisch gesagt, ja, Geld allein reicht nicht, wir müssen da effizienter werden. Also den Punkt, den Sie gerade auch angesprochen haben. Haben Sie ihn da auch selbstkritisch erlebt?
Naja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ulla Schmidt war Gesundheitsministerin damals, Karl Lauterbach in der Bundestagsfraktion zuständig. Hat das alles mitverhandelt?
Da war ja, immer noch ein Flieger in der Tagesschau.
Genau, die Flieger hat er abgeschafft inzwischen. Er hat es ja selber gesagt heute. Also so würde ich schon, also für einen Politiker eigentlich ungewöhnlich offen gesagt. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass er eben Wissenschaftler ist und dass in der Wissenschaft ja auch, wir haben es bei Corona gelernt und erlebt, dieses Trial-and-Error-Prinzip gilt, wenn die Evidenz dann eben, man probiert was, man macht ein Experiment und wenn die Evidenz dann irgendwie was anderes sagt, dann ändert man auch die Theorie und demzufolge dann auch die Praxis. Da hat er vielleicht tatsächlich weniger Probleme. Aber ich finde das spannend, was jetzt passiert mit ihm, weil er ja damals, so war ja Diskussion bei der Regierungsbildung vor einem Jahr, eigentlich als Corona-Minister herbeigesehnt wurde von vielen, von manchen auch gefürchtet. Auch deshalb ja auch ständig bedroht wird in seiner Corona-Rolle. Aber das eigentlich Interessante finde ich ja tatsächlich schon die Vorstellung, die er allgemein für das Gesundheitssystem ja schon immer hatte und was daraus jetzt wird. Also eigentlich beginnt jetzt die spannende Phase des Gesundheitsministers Karl Lauterbach.
Der FAZ-Journalist Ralf Bollmann. Und wir haben über Karl Lauterbach und seine Pläne gesprochen, das Gesundheitswesen zu reformieren. Und wir bleiben politisch. Es geht gleich um die Ampel. Ralf Bollmann ist stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft und Korrespondent für Wirtschaftspolitik in Berlin für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die Ampel ist ziemlich genau ein Jahr im Amt. Am Donnerstag jährt sich die Vereidigung von Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Und heute steht ein Artikel in ihrem Schwesterblatt sozusagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der ist geschrieben von prominenten Ampelakteurinnen und Akteuren. SPD-Chefin Saskia Esken ist da dabei, SPD-Chef Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP und die Grünen-Spitze auch. Die steht da auch drüber, Ricarda Lang und Omid Nuripur. Und die Politikerinnen und Politiker schreiben darin vom Wagnis des Fortschritts. Also ziehen so ein bisschen Bilanz jetzt nach einem Jahr Ampel. Und dieses Wagnis des Fortschritts, was sie da bemühen, das ist natürlich eine Anspielung auf den Koalitionsvertrag. Der war ja überschrieben mit Fortschrittwagen. Wie viel Fortschritt bescheinigen Sie denn der Ampel nach diesem einen Jahr, Herr Bollmann?
Also vom Fortschritt ist natürlich nicht mehr so arg viel übrig geblieben, weil es jetzt erstmal um Krisenbewältigung ging seit dem Beginn des Kriegs und seit natürlich der Energiekrise im Zusammenhang damit angefangen hat. Allerdings ist das jetzt, finde ich, nicht unbedingt ein Einwand gegen die Arbeit der Ampel, weil ich schon sagen würde, dass sie in diesem Krisenmanagement auch einiges richtig gemacht haben. Man erinnert sich natürlich jetzt auch an die Pannen mit Gasumlage und so weiter. Aber sagen wir mal, dass wir jetzt hier, was haben wir heute am 6. Dezember, in einem gut beheizten Studio sitzen. Dürfen Sie überhaupt so stark heizen? Werden wir vielleicht nachher noch diskutieren.
19 Grad dürfen wir. Das diskutieren wir gleich noch.
Aber das hätte man ja vielleicht im Sommer gar nicht unbedingt gedacht. Jetzt diskutieren wir über die Preise, auch ein bisschen auf einer Luxusebene. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, da ist viel gemacht worden innerhalb von kürzester Zeit, auch viele Sachen, die verschlampt worden sind von der Vorgängerregierung. Es war ja letztes Jahr schon absehbar. Ich meine, wir haben im Herbst haben wir schon diskutiert, dass Russland die Truppen zusammenzieht. Wir haben hohe Gaspreise diskutiert, weil Russland nicht mehr so viel liefert. Wir haben diskutiert, dass die Speicher nicht gefüllt sind. Und die alte Bundesregierung mit Peter Altmaier als Wirtschaftsminister hat immer gesagt, das ist Marktwirtschaft. Es wird schon Gründe geben, marktwirtschaftlicher Art, warum die ihre Speicher nicht befüllen. Da kümmern wir uns jetzt erstmal gar nicht drum. Und die neue Regierung hat da ja doch sehr früh, auch vom 24. Februar, schon angefangen, da drauf zu schauen. Also da haben sich schon manche Dinge geändert, die vielleicht nach 16 Jahren Angela Merkel, ohne jetzt den Stab komplett brechen zu wollen über ihre Kanzlerschaft, aber bestimmte innenpolitische Reformversäumnisse, gerade auch in der Energiepolitik, die dann doch jetzt recht beherzt angegangen wurden. Ein Satz noch dazu. Bei Merkel weiß man natürlich auch nicht, die hat sich ja in Krisen auch oft neu erfunden, ob sie vielleicht nach dem 24. Februar dann auch umgesteuert hätte. Das ist konjunktiv.
Ja, interessantes Gedankenspiel. Jetzt lassen Sie eigentlich ziemlich viele gute Haare an der Ampel. Ich würde gerne ein schlechtes Haar an der Ampel rauspacken. Und zwar sieht die Opposition erwartungsgemäß jetzt nicht alles so rosig, wie Sie es jetzt dargestellt haben. CDU-Chef Friedrich Merz schießt erwartungsgemäß dagegen. Aber er sagt immer etwas, das einen Gedanken lohnt, finde ich. Er erinnert immer wieder an die Zeitenwende, die Olaf Scholz ja ausgerufen hat, nach dem Kriegsbeginn. Und Friedrich Merz sagt jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder, dass Olaf Scholz ja schon mit dieser Zeitenwende einen großen Begriff geschaffen hat. Das gesteht er ihm zu. Er sagt aber auch, dass er da die Chance hatte, ziemlich viel zu erreichen und dass er die nicht genutzt hat. Also da spielt er zum Beispiel auf die Ankündigung an, die Olaf Scholz ja auch mit dem großen Sondervermögen für die Bundeswehr verbunden hat. Und da wissen wir eben auch, dass das jetzt sehr, sehr langsam nur ins Laufen kommt, sehr schleppend und die Bundeswehr eben nach wie vor nicht gut ausgestattet ist.
Ja gut, das glaube ich allerdings vom ersten Tag an war das größte Problem bei diesen 100 Milliarden. Wie gibt man die eigentlich sinnvoll aus? Also das war ja in der Vergangenheit schon bei der Bundeswehr, natürlich war sie unterfinanziert, aber letztlich ging es doch um die Frage, wie man, das ist übrigens auch eine europaweite Frage mit der EU, mit ihren 27 Mitgliedstaaten, mit 27 Armeen, unterschiedlichsten Waffensystemen und so weiter, mit Militärausgaben, die in der EU insgesamt doch beträchtlich sind, auch wenn man sie mit den USA vergleicht oder so. Aber viel, ein bisschen ist es wie im Gesundheitswesen, viel weniger Output erzeugen, wobei das Gesundheitswesen in den USA ist auch nicht sehr effektiv, ist ähnlich wie in Deutschland oder noch schlimmer, aber egal. Also dieses Beschaffungsamt in Koblenz zu reformieren, diese Frage, kann man mehr international kooperieren bei Rüstungsprojekten, aber was heißt das für uns Deutsche, die wir sehr restriktiv sind bei Rüstungsexporten, wo die Franzosen dann immer sagen, naja, also ich meine, das lohnt sich nur, wenn wir die Waffen dann auch hinterher nach Saudi-Arabien oder sonst wo exportieren können und wenn die Deutschen dann blockieren, dann hätten wir die Deutschen vielleicht doch lieber nicht dabei bei solchen Sachen, oder kauft man es, wie es ja bei den Flugzeugen jetzt geplant ist, lieber einfach fertige Produkte in den USA, wo dann auch wieder die Europäer sauer sind, war ja einer der Hauptgründe für dieses Zerwürfnis, was es jetzt mit Frankreich gab. Also das ist, glaube ich, das jetzt sozusagen auf die Straße zu bringen, das ist wirklich schwierig. Der Vergleich mit dem Gesundheitssystem ist vielleicht noch untertrieben, vielleicht ist es ein bisschen wie mit der Deutschen Bahn bei der Bundeswehr.
Oh, kommen Sie auch manchmal nicht an in letzter Zeit?
Ich hatte neulich mit einem Kollegen gesprochen, der auch öfter mal so für Autorenlesungen im Land unterwegs ist. Und der sagte, er sei schon von Veranstaltern in Süddeutschland gebeten worden, 7 Stunden mit dem Auto von Berlin dahin zu fahren, weil die mehrere Veranstaltungen absagen mussten, weil ihre Gäste mit der Bahn nicht rechtzeitig angekommen sind.
Das ist natürlich ungut. Um bei der Parallele mit der Bahn zu bleiben, als ich diesen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen habe, war ich doch auch ein bisschen irritiert, weil dieser Artikel natürlich demonstrativ Einigkeit zeigen möchte. Ich meine, klar, wir sind im Advent, es ist vielleicht auch ein bisschen gemütlicher jetzt manchmal, wenn man heizen kann und darf und so, aber das ist ein anderer Punkt. Aber ich war trotzdem irritiert, weil es gab ja große Diskussionen. Es gab gerade beim Thema Bürgergeld eine große Diskussion, verschiedene andere Themen auch, die eben nicht nur von der Opposition befeuert wurden, sondern eben auch zum Beispiel von der FDP, die ja Teil der Ampel ist. Da habe ich mich, muss ich sagen, echt ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt als Leserin, als Wählerin auch.
Ja. Naja, also diese sogenannte lagerübergreifende Koalition, dass die nicht frei von Spannungen ist, ist ja klar. Ich finde, das gehört dazu und ich finde das jetzt auch nicht so besonders skandalös, ehrlich gesagt, dass da die FDP auch mal eine andere Position vertritt. War übrigens nicht immer so. Es gab auch ganz am Anfang der Sondierungsgespräche gab es auch mal so eine Phase, wo FDP und Grüne ein paar Gemeinsamkeiten gesucht haben, um dann in die Konfrontation mit der SPD zu gehen. Also
diese Demonstration der Einigkeit.
Natürlich. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wo ich auch besonders fand, wie verlogen das ist, war, dass sie jetzt alle auf einmal dieses 49-Euro-Ticket als großen Sieg feiern. Das ist ja eine Sache, die Christian Lindner, wenn ich das richtig sehe, ursprünglich gar nicht wollte. Nicht nur, weil das ein paar wenige Milliarden kostet aus dem Bundeshaushalt, sondern vor allem auch, weil er, glaube ich, dachte, das ist gar nicht die Zielgruppe der FDP. Ja, also er hatte, denke ich mal, eher die Idee, das so als Autofahrerpartei eher, Stichwort Benzinpreis, Pauschale und so weiter, Tankrabatt zu positionieren. Und dann hatte auf einmal Volker Wissing diesen überraschenden Erfolg mit diesem 9-Euro-Ticket, wo dann alle sagten, es sei eine ganz tolle Idee. Und da gab es ja, glaube ich, zum ersten Mal, fand ich auch interessant, in dieser angeblichen Ein-Personen-Partei FDP einen echten Konflikt zwischen Wissing und Lindner. Wissing, der doch aus diesem Erfolg dann auch was machen wollte als Minister. Lindner, der das eigentlich nicht wollte und dann aber letzten Endes nachgegeben hat. Ich erinnere mich noch an Morgen der Kabinettsklausur Meseberg im Spätsommer. Da gab es dann auf einmal auf Twitter so ein Foto, hat Wissing getwittert, so ein Foto, wie er eingehakt irgendwie da stand mit Lindner und beide sagten, wir machen jetzt hier dieses, sozusagen dieses FDP-Projekt Fortsetzung des 9-Euro-Tickets. Damals war, glaube ich, noch nicht ganz klar, dass es 49 genau kosten sollte.
Ralf Bollmann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ralf Bollmann ist heute Mittag mein Gast. Er ist stellvertretender Ressortleiter für Wirtschaft und Korrespondent für Wirtschaftspolitik in Berlin für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Herr Bollmann, heizen Sie schon zu Hause?
Nein. Also wir haben tatsächlich gedacht, als es so, ich glaube im September wurde es schon mal ziemlich kalt. Wir warten das jetzt einfach mal ab, wann es nötig wird. Und ich dachte so, naja, wir waren Anfang Oktober nochmal in Urlaub. Wenn wir zurückkommen, muss man vielleicht und so. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass es immer noch tagsüber, wenn man sich dann eine Weile auffällt, 37 Grad Körperwärme heizen ja auch ein bisschen, das Wohnzimmer bei 20 Grad ist. Und ich finde, bei 20 Grad muss man nicht die Heizung anmachen.
Oh, da gehören Sie auch nach einer neuen Umfrage zu dem 10%, die das tatsächlich noch nicht tun. Jeder 10. Deutsche heizt nämlich noch nicht, um Gas zu sparen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. 68% heizen außerdem in dieser Saison weniger als im Vorjahreszeitraum. Zu denen gehöre ich. Ich wohne im Altbau und da muss man leider heizen, weil sonst wird es tatsächlich so 12 Grad oder so. Also schön Gas-Etagenheizung, da muss ich es aufdrehen. Aber da scheint ja der Aufruf zum Sparen und auch die Preiserhöhung, die ja auch genau diesen Anreiz zum Sparen auch implizieren, dann scheint das ja zu klappen.
Ja. Also ich wohne übrigens auch im Altbau, aber wir haben unsere Straßenfassade vor ein paar Jahren mal gedämmt. Und nach hinten raus haben wir nur so ein Berliner Zimmer, das muss man den Hörern vielleicht erklären. In dem Berliner Altbau hat ein Übergang vom Vorderhaus zum Seitenflügel in der Ecke mit lauter Innenwänden und nur einem einzigen Fenster in der Ecke. Das heißt, das ist dann auch gut isoliert. Von daher, genau. Und die Leute über uns und unter uns heizen, glaube ich, wenn die das jetzt hören, dann stellen sie ihre Heizung vielleicht auch runter und dann könnte es eng werden. Jetzt habe ich aber vor lauter Altbau Ihre Frage vergessen.
Die Frage auch nach diesem Aufruf zum Sparen oder auch der Gaspreisbremse, die ja kommen soll, dass das ja dann zu funktionieren scheint, zumindest für einen Teil der Menschen.
Ja, also ich glaube, die Motivationen sind unterschiedlich. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die denken, sie können es wirklich nicht leisten. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die Putin ein Schnippchen schlagen wollen. Und es gibt bei ganz vielen, habe ich jetzt das Gefühl, in meinem Umkreis auch so einen sportlichen Ehrgeiz, mal zu gucken, was so geht beim Gassparen. Und das erinnert halt auch im Durchschnitt, wenn ich die Zahl vielleicht noch ergänzen darf, haben ja die Privathaushalte, die Industrie 25% gespart, bei einem Produktionsrückgang um nur 1,4%, das ist auch sehr beachtlich, und die Privathaushalte im Schnitt 20%.
Also durchaus dann ein politischer Erfolg. Wir hatten es ja gerade von der Bilanz der Ampel. Also würden Sie sagen, ja, Gas oder diese Pläne zur Preisbremse, dieser Sparaufruf, das ist was, was man sich wirklich auf die Habenseite schreiben kann.
Naja, zwei Sachen. Also muss man ja trennen. Der Sparaufruf und die Gaspreisbremse. Bei der Gaspreisbremse würde ich doch ein paar sehr große Fragezeichen machen.
Warum?
Weil mein Gefühl ist, dass das tatsächlich eher als ein Turbo für die Gaspreise wirkt und als eine Art Selbstbedienungseinladung für die Gasversorger. Als die Debatte anfing, hatten wir in der Tat noch sehr hohe Gaspreise. Also mein Versorger zum Beispiel, er hat auf 42 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Jetzt stelle ich aber fest, dass man in Berlin, das ist vielleicht nicht überall im Bundesgebiet so, in Berlin eine ganz große Auswahl inzwischen wieder hat an Neuverträgen, die man abschließen kann für 18 Cent. Würde ich normalerweise machen. Hätte ich 24, also mehr als die Hälfte gespart und die Mehrkosten im Vergleich zu vor der Krise wären vielleicht gar nicht so groß, gerade wenn man die Einsparung noch mit berechnet. Das lohnt sich aber jetzt nicht mehr, weil ja ich vom Staat auf der Basis des Vorjahresverbrauchs, aber multipliziert mit dem Preis, den mein Versorger jetzt aktuell nimmt, das Geld einfach, also nicht überwiesen, aber verrechnet bekomme mit meiner Gasrechnung. Und deshalb ich lieber bei dem teuren Tarif bleibe. Jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium, Herr Habeck, groß verkündet, ja, es wird Kontrollen des Bundeskartellamts geben, dass es keine ungerechtfertigten Preiserhöhungen gibt. Also erstens frage ich mich, wie will man das feststellen? Was ist gerechtfertigt, was nicht? Und zweitens sind wir jetzt in der Phase, wo bei ganz vielen Versorgern, die schon stark erhöht haben, eigentlich man über Preissenkungen diskutieren müsste. Kann man die zu Preissenkungen zwingen? Ich weiß es nicht. Und das ist halt wirklich also in dieser ganzen Konstruktion der Gaspreisbremse jetzt dieser Marktmechanismus, der von selbst möglicherweise allmählich zu niedrigeren Preisen führen würde, total außer Kraft gesetzt. Und der ist ein riesiges Milliardengrab, mit dem der Staat jetzt die Versorger subventioniert.
Jetzt muss man aber der Politik ja zugutehalten, dass es einfach schnell gehen musste. Da war keine Zeit für ganz ausgeklügelte, ganz zielgerichtete Konstruktionen, sondern das war dann am Ende, und ich mag diesen Begriff nicht, aber eben diese Gießkanne, die ausgeschüttet wird, damit eben überhaupt ab Januar etwas funktioniert oder eben auch jetzt diese Dezemberrechnung übernommen wird und so. Das heißt, zugunsten der Zeit war es dann doch wenigstens eine Lösung.
Naja, vor allem ändern sich halt auch die Grundlagen im Moment so schnell. Also als die Gaspreiskommission tagte, hatten wir in der Tat noch eine Phase mit extrem hohen Gaspreisen. Und dass sich der Markt wieder so schnell einigermaßen beruhigt, weiß man natürlich auch nicht, wie stark das von Dauer ist. Das hat ja damals auch niemand vorausgesehen. Aber einfach würde ich ja gerade nicht sagen. Ich meine, es ist das, also wenn man mal auch vergleicht international die Modelle, wie jetzt die Staaten ihren Bürgern da unter die Arme greifen, es ist ja eines der kompliziertesten. Und das finde ich schon, ist auf eine Art vielleicht auch wieder typisch deutsch und auch wieder eine Parallele zum Gesundheitssystem, über das wir eingangs sprachen. Man denkt sich die kompliziertest denkbare Regelung aus und hat am Schluss doch wieder diesen Gießkannen-Effekt. Das ist doch eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe.
Wir sprechen gleich über Peter Handke und gratulieren ihm. Peter Handke ist wahrscheinlich einer der umstrittensten Literaturnobelpreisträger. Er hat 2019 den Literaturnobelpreis bekommen. Viele haben das kritisiert, weil sie in ihm einen der prominentesten Befürworter des serbischen Nationalismus sehen, der zum Beispiel die Kriegsverbrechen in Srebrenica verharmlost habe. Peter Handke wird heute 80 und Ralf Bollmann ist mein Gast von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Bollmann, Sie haben in Ihrem Archiv gewühlt. Sie haben nämlich selbst mal ein Stück von Peter Handke gesehen, haben Sie mir im Vorhinein verraten, und Sie sind passionierte Theater-Operngänger und haben tatsächlich ein altes Programm von einem Stück von Peter Handke gefunden. Wo waren Sie denn da und also wann?
Ich weiß gar nicht, ob es das einzige Handke-Stück war, was ich jemals gesehen habe, aber es war auf jeden Fall ein, naja, fast schon traumatisches Ereignis, weil das Ganze 5 Stunden ging, es ist nichts passiert. Wir sprechen über das ferne Jahr 1990. Das Spiel vom Fragen oder die Reise zum sonoren Land im Burgtheater in Wien in der Inszenierung von Klaus Peymann. Und das ging offensichtlich nicht nur mir so, weil in diesem Programm lag noch eine vergibte Besprechung von Benjamin Henrichs in der Zeit damals, der also schrieb, die einen schauten zu in entspanntestem Müßiggang, die anderen fühlten sich wie gefoltert und in Geiselhaft genommen, dazu zählte ich dann. Und dann später noch in der 5. und letzten Stunde fühlt sich der glückliche Zuschauer so beschwingt wie selten, der unglückliche so zerschlagen wie nie. Und dann schloss sich an diese 5 Stunden anschließend noch ein Publikumsgespräch mit Klaus Peymann, an der.
Und da haben wir noch teilgenommen. Sie hatten noch
da habe ich noch. Ja, gut, das ich fand ich dann noch ein unterhaltsames Format im Vergleich zu diesen 5 Stunden. Und dann sagte Peimann dann noch, ja, also der Peter, also Peter Handke, der hat ja zu mir gesagt, dieses Stück, das Spiel vom Fragen, das ist mein Faust. Also das, was für Goethe der Faust war, sei für Handke das Spiel vom Fragen. Und dann dachte ich, oh je, ja.
Okay, da klingt jetzt raus, dass Sie ja dieses Stück jetzt nicht so gut in Erinnerung haben. Wir haben mal einen Ausschnitt rausgesucht, wo Peter Handke selber erzählt, weil wir ihn eben zum 80. auch jetzt mal selber zu Wort kommen lassen wollen. Und er erzählt da übers Schreiben.
Das Schreiben ist größenwahnsinnig. Ja? Das muss man halt wissen. Ja? Ein Schriftsteller, wenn er das ernst nimmt, macht er etwas, auf was eigentlich eine Art Todesstrafe stehen könnte. Das ist gefährlich. Die meisten folgen ja nur noch Rezepten vom Schreiben und das ist natürlich nicht gefährlich. Im Schreiben muss die Suchbewegung drin sein. Es ist eine Ein-Mann-Expedition in unbekanntes Land.
Da schwingt ja mit, dass er auch ganz bewusst das auslotet, was vielleicht provoziert, was gegen den Strich geht, was ausschert. Würden Sie das auch als symptomatisch für sein Werk bezeichnen?
Nein, also ich meine, das war ganz am Anfang seiner Karriere, die Sachen, mit denen er auch berühmt geworden ist, die Publikumsbeschimpfung zum Beispiel. Das waren Sachen, die provoziert haben, die auch Diskussionen ausgelöst haben, die neu waren damals. Ich glaube, in seinem späteren Werk, und spät würde ich in dem Falle vielleicht schon sagen, seit den 70er Jahren dann, bewegt sich das ja anders als seine Äußerungen zu Serbien und den Kriegen in Jugoslawien. Bewegte sich das ja wirklich auf so einer rein ästhetischen, ästhetisierenden Ebene, die, ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht der, wie Sie ja schon gemerkt haben, nicht der größte Handke-Experte, aber die mich eben dann auch nicht animiert hat, mich mit ihm und seinem Werk irgendwie näher zu beschäftigen.
Wie sehen Sie das denn, um auch nochmal auf diese politische Dimension zu kommen, muss man Handke immer auch mitnennen mit dieser Kritik? Also er hat ja zum Beispiel bei der Beerdigung von Slobodan Milosevic die Grabrede gehalten. Und der stand immerhin wegen Völkermord vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Und wir haben zum Beispiel heute Morgen ein Porträt von Peter, also über Peter Handke gesendet. Da wurde fast nur diese politische Diskussion in den Mittelpunkt gerückt. Und da wurde eigentlich fast nichts zu seinem Werk gesagt. Muss man also diese politische Dimension immer mitnennen?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte darüber mal ein großes Interview mit Daniel Barenboim gemacht in Bezug auf Richard Wagner. Ich glaube, es ist das berühmteste Beispiel. Also muss man sozusagen, kann man seine Musik hören, aufführen, ohne an seinen Antisemitismus beispielsweise zu denken oder vielleicht sogar im weiteren Sinne, dass er privat vielleicht, wenn ich das so salopp sagen darf, auch sonst eher ein Kotzbrocken war. Und da ist ja die Mehrheitsmeinung, also die Meinung von Herrn Barenboim, der damit ja auch in Israel mal beträchtlichen Ärger bekommen hat, ist ja, dass man das trennen kann. Ich weiß nicht, bei zeitgenössischen Autoren, Künstlern, die sich so stark tagespolitisch exponieren, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Was ich aber auf jeden Fall sagen würde, das ist ja nochmal eine etwas andere Diskussion, ist, dass jemand, der ein bekannter, vielleicht auch großer Künstler ist, wie gesagt, kann man bei Handke vielleicht nochmal diskutieren, dadurch nicht automatisch sich qualifiziert, jetzt besonders bedeutsame politische Meinungen zu haben. Mir ist das vor einiger Zeit auch mal aufgefallen in der Debatte um jetzt den russischen Überfall auf die Ukraine, wo ja Lars Eidinger, der Schauspieler von der Berliner Schaubühne hier, sich auch sehr exponiert hat im Sinne, man müsse doch mit Putin verhandeln und so weiter und so fort. Und wo ich dann auch gedacht habe, naja, also nur weil er den, nur in Anführungszeichen, weil er den Hamlet toll spielt, weiß er, wie man diesen Krieg löst, zumal er dann in einer Talkshow auch noch zugab, dass er bis vor kurzem gar nicht gewusst habe, dass Weißrussland und Russland was Unterschiedliches sei. Da dachte ich mir, ist das jetzt der Osteuropa-Experte, auf den wir hören sollen? Also ich glaube, da ist bei mir schon, das hätte ich vielleicht vor 20, 30 Jahren anders gesehen, dieser Mythos des politisch engagierten Intellektuellen, in Klammern, der keine Ahnung hat, Klammer zu, ein bisschen gebröckelt.
Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der 27 EU-Staaten treffen sich in diesem Moment in Albaniens Hauptstadt Tirana mit ihren Kollegen aus den Ländern des westlichen Balkans. Und es geht um verschiedene Themen. den EU-Kandidatenstatus dieser Länder, um den Umgang mit Russland und um Migrationsfragen. Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist mein Gast hier heute Mittag. Herr Bollmann, welche dieser Fragen ist Ihnen denn am wichtigsten?
Also tatsächlich, auch wenn vielleicht viele Leute emotionaler über Migration diskutieren, ich finde diese EU-Integration des westlichen Balkans extrem wichtig, weil ich glaube, wir laufen da auf ganz vielen Ebenen, Migration ist in der Tat eine davon, in ganz große Schwierigkeiten hinein, wenn wir das nicht forcieren. Eine andere Frage ist ja zum Beispiel, stärken wir in Serbien die Kräfte, die für eine noch engere Anlehnung an Russland sind? Und das ist ja zum Teil auch ganz erstaunlich, wenn man diese Fortschrittsberichte liest über die einzelnen Länder, welche da weiter sind, welche nicht so weit sind. Das ist ja teilweise auch quer zu den Erwartungen. Und ich finde, dass es in Deutschland auch eine extrem arrogante Haltung gegenüber diesen Ländern gibt. Ich meine, selbst Bosnien, was natürlich auf der staatlichen Ebene sowas wie ein Failing State ist, aber immerhin sitzt da einer der großen Autozulieferer, von dem viele Firmen ja, die deutschen, von den drei deutschen Autokonzernen, den großen, sehr abhängig sind. Und was ja keine kleine Klitsche ist, sondern wirklich ein bedeutender Konzern. Ich könnte da noch ein paar andere Beispiele nennen. Und ich glaube, da müssen wir allmählich aufhören, unsere Überheblichkeit ablegen und da auf diese Länder auch stärker zugehen. Ich meine, Macron hatte ja zwischenzeitlich auch mal versucht, das zu torpedieren, auch mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung im eigenen Land. Das ist zum Glück jetzt seit seiner Wiederwahl, hat er das abgeschwächt. Also das halte ich für eine ganz zentrale Frage.
Und ich sag noch mal kurz, um welche Länder es geht oder welche eben auch schon Beitrittskandidatenstatus haben. Das sind Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien. Und Kosovo und Bosnien-Herzegowina gelten als potenzielle Beitrittskandidaten. Und diese Länder haben ja auch ziemlich verschnupft reagiert auf die Ankündigung von Ursula von der Leyen, die Ukraine eben auch zum Beitrittskandidaten zu machen. Allerdings würde ich da sagen, warum klappt es denn nicht, dass sich dann auch eben die Westbalkanstaaten zusammentun und sagen, oh ja, noch jemand, der potenziell eben in diese Wertegemeinschaft, in die wir auch wollen, reinkommt, und da bilden wir dann eben so eine Brandmauer gegen Russland. Wäre doch eigentlich total eine gute Chance, um die EU als Wertegemeinschaft, die sie ja ist, auch wieder ganz, ganz populär zu machen.
Ja, das stimmt, aber ich kann die Haltung der Westbalkanstaaten schon verstehen, weil wenn man sich mal die harten Wirtschaftsdaten anguckt oder auch die Frage, wie, was haben die Länder schon getan, um sich fit für einen Beitritt zu machen, dann hat man natürlich auf dem westlichen Balkan eine lange Liste von Anstrengungen, übrigens auch von schwierigen Kompromissen. Ich meine, der Regierungschef von Nordmazedonien, wie es jetzt heißt, hat diesen Kompromiss im Namensstreit gemacht, um den EU-Beitritt zu ermöglichen, ist dafür sogar abgewählt worden. Also da sind ja wirklich Opfer gebracht worden über Jahrzehnte. Und dann sagt man aus nachvollziehbaren geostrategischen Gründen, aber dann sagt man bei einem Land, was diesen Beitrittsprozess noch gar nicht hinter sich hat, die kommen jetzt aber auf die Überholspur und die anderen sind uns egal. Das finde ich schwierig.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und zu Beginn durfte er ja ein kleines Nikolausgeschenk auspacken und da waren Lebkuchen drin. Mal gucken, wie viele noch da sind, Herr Bollmann.
Es sind noch alle da, weil ich auf der Journalistenschule gelernt habe, dass man im Radio aufpassen soll, dass man keine Krümel im Hals hat. Ich glaube, das wäre für unsere Hörerinnen und Hörer etwas unangenehm gewesen, wenn ich jetzt angefangen hätte, hier zu röcheln, zu husten und so weiter. Ich werde aber gleich nach der Sendung, Sie hören es schon knistern, gleich nach der Sendung mich darüber her machen.
Das klingt gut. Vielen Dank, Herr Bollmann, für Ihren Besuch und guten Appetit.
Danke für die Einladung.